Hallo.
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 Hallo. Hallo. Hallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Mal schauen. Wir warten noch ein bisschen auf andere, die dann so jetzt langsam eindrudeln. Ist immer ein bisschen schwierig mit den Übergängen zwischen den einzelnen Meetings. Genau. Ich habe bloß die E-Mail gelesen. Woher kommen Sie eigentlich, Herr Preistiger?
Also geografisch aus Hannover, organisatorisch von der HIS-EG, also den Hochschulinformationssystemen, die üblicherweise oder die Sie vielleicht aus dem Campusmanagement her kennen, also den, was die Kollegen im Studierendensekretariat machen, oder aus dem ERP-Bereich, aus der die Personalsoftware oder die Finanzsoftware. Neu haben wir jetzt in unserer Standardsoftware HISN-1 ein Forschungsmanagementsystem, wo wir unter anderem auch die Publikationen der Forschenden an der jeweiligen Hochschule mit bearbeiten. Daneben haben wir auch eine Business Intelligence, für die ich Produktmanager bin, die also die verschiedenen Datentypen aus unserer, üblicherweise aus unserer Software heraus auswertet und dann so aufbereitet, dass die Hochschulmitarbeitenden ja die Auswertung kriegen, die sie brauchen. Und ich bin halt gefragt werden, ob wir bei in Sachen Folio was machen können. Und ja, das hatte ich mir in den letzten Wochen mal angeschaut und dann dachte ich mir so, wird mal Zeit, dass ich ein paar Fragen direkt loswerde.
Ja, es gibt ja viele verschiedene Arbeitsgruppen in Folio. Diese Arbeitsgruppe hier ist jetzt für das Reporting da. Also da sind auch Nachfragen jederzeit willkommen, ne? Wir haben hier so einen Tagesordnungspunkt jedes Mal, der nennt sich Workshopping, gleich für den Anfang immer. Und sofern jemand Fragen hat, wie er vielleicht an irgendwelche Daten in Folio kommt, können wir die dann immer gleich besprechen. Also gerne immer Fragen stellen. Genau, ansonsten ist es halt so ein bisschen aufgeteilt bei der Convenerschaft in dieser Gruppe, so nennt sich das im Folio-Kontext. Wer also diese Gruppe sozusagen inhaltlich begleitet für den Rest der Community. Und wir haben das jetzt aufgeteilt, dass da jeder mal so ein bisschen dran ist. Aber auch nur, wenn man das möchte, ne? Und ja, ich denke, wir können auch schon loslegen. Und ja, so gleich so als erste Frage, wir sind so zu den Du übergegangen. Ist das okay? Okay, gut, alles klar. Genau, es gab ein bisschen Neuigkeiten, die habe ich hier auch aufgelistet. Das machen wir auch jedes Mal so, was es in der internationalen Gruppe so gab und was da neu ist. Und das wird dann immer hier berichtet. Da ist der erste Punkt, dass jetzt dieser Slack Workspace von Index Data wird jetzt aufgelöst und da wurden die ersten Kanäle übertragen in diese normale Workspace-Umgebung von der Open Library Foundation und diese ganzen Kanäle fangen dann an mit Raute LDP. Also wer da jetzt etwas sucht, ne, kann das eingeben in der oberen Suchleiste und dann kommen da die Kanäle von Index Data und dann kann man sich da entsprechend informieren. So, was gab es bei den Meetings in der internationalen SIG? Am 18. August wurde demonstriert, wie man die Reporting-App von Index Data benutzen kann. in Zusammenhang mit MetaDB. Und das wurde vorgestellt von den Einrichtungen Cornell und Lehigh, und haben dann eben auch gezeigt, wie die da ihre Berichte entwickelt haben und wie da so der Workflow ist. Am 8. September hatte man dann nochmal über die Priorisierung der einzelnen Features gesprochen bei den Applikationen, die es so gibt. Und bei der MetaDB von IndexData steht weiterhin die DSGVO ganz oben bei der Priorität. Das heißt, jetzt auch aufgrund der politischen Situation hat man in den USA erkannt, dass sowas sehr wichtig ist, dass so eine Software das hat. Und jetzt ist man eben mehr bestrebt, das auch umzusetzen. Dann hat man informiert, dass die LD-Lite, das ist ja dieses Python-Programm von IndexData zum, ja, sag mal, Extrahieren von Daten aus der FOIO-Datenbank über die API, läuft das, weiterentwickelt hat und auch die Performance verbessert hat. Können uns das ja hier mal kurz anschauen. Also es ist hier immer aufgelistet hier mit, wie lange dauert es, dass die Daten geladen werden und wie lange dauert es mit der Transformation, ne? Und man hat das hier aufgeschlüsselt, ne? Und man sieht, es ist tatsächlich auch besser geworden. Und das hängt jetzt damit zusammen, es wurde ja, naja, zuletzt eher nicht mehr weiterentwickelt und jetzt wurde das von Massachusetts, glaube ich, weiterentwickelt. Hier Five Colleges auch und die konnten dann entsprechend das auch nochmal verbessern. Ja, das ist eine Frage.
Das sind die Ladezeiten für einen kompletten Bibliotheksbestand, der dann einmal pro Woche in die Reporting-Infrastruktur erfolgt.
Genau.
Circa 40 Stunden, also circa 2 Tage. Einmal pro
Ja.
Woche. Okay, danke.
Ja, ich denke mal, die machen das mit zwei separaten Datenbanken. Ja. Also man hat die Möglichkeit, die Daten ja nicht nur lokal zu speichern, sondern auch in einer Datenbank auf einem Server nach eigener Wahl. Und ich denke mal, die switchen dann immer bloß hin und her. Man kann auch, das ist ja auch möglich bei der Software, gewisse Teile auch aussparen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt die ganze lokale Knowledge Base zum Beispiel von Agreements gar nicht haben, dann kann man das auch auskommentieren, diesen Pfad. Man kann auch sagen, ja, die Transaktion zum Beispiel von Finance brauche ich nicht. Das könnte man auch machen, ne? Also gerade diese Sachen sind ja enorm große Datenmengen und da kann man dann sagen, ich nehme das jetzt nicht mit. Ja, und ich habe es jetzt hier mit aufgelistet. Product Owner ist Patrick Wade von der Universität in Massachusetts. Also wenn man da jetzt noch weitere Anforderungen hat, kann man sich gerne an ihn wenden. Er nimmt es dann auf und dann wird es halt ja bewertet und gegebenenfalls entwickelt. Ne? Was ich auch sehr interessant fand, da gibt es so einen Secret Mode. Der wird nicht dokumentiert, weil das Funktionsprinzip von LD-Lite, muss man wissen, ist ja eigentlich bloß, ich gebe einen Pfad von der API an und kann dann Daten extrahieren. So, und was man auch machen kann, man kann diesen sogenannten Secret Mode verwenden und macht einfach einen API-Call, also so einen eigens gestrickten, den man vielleicht schon mal irgendwo liegen hat und nutzt einfach den und generiert daraus eine Tabelle aus dem Ergebnis. Das fand ich sehr interessant, diese Möglichkeit. So, muss ich mal schauen. Genau, jetzt gibt es eine neue Unterarbeitsgruppe der Reporting SIG, die nennt sich Data Privacy. und beschäftigt sich mit den ja, Anforderungen des Datenschutzes bei MetaDB. Und da würde ich auch gerne mal darum bitten, dass jeder bei sich in der Einrichtung nachfragt, ob es da jemanden gibt, der daran teilnehmen kann und sich mit der DSGVO auskennt. Ich habe auch schon bei uns im Haus nachgefragt. Da hat man gemeint, naja, wir können schriftlich unsere Anforderungen mitgeben. Es würde zum Beispiel auch reichen, ja, dass man das aufschlüsselt und sagt, welche Anforderungen man daran hat an diese Software. Und dann kann ich das auch mit in die Gruppe nehmen. Aber ich persönlich kenne mich jetzt nicht so im Detail mit der DSGVO aus, dass ich jetzt sagen würde, ich könnte das in der Gruppe mit einbringen und dann wird das so entwickelt. Ne? Ja.
Ich könnte mir vorstellen, bei uns in Bayern gibt es ja dieses Folio-Projekt und da gibt es eine Projektgruppe Datenschutz. Und da sitzen auch Vertreter der Verbundzentrale darin. Das ist auch ein Thema, wenn wir jetzt auf Folio migrieren, müssen wir ja sowieso intern mit dem Datenschutzbeauftragten und alles sprechen. Wir müssen einen Vertrag unterschreiben. Also betrifft ja letztlich Vertragsgestaltung. Also wäre wahrscheinlich ein guter Punkt. Ich meine, die Bayern sind ja der einzige Verbund quasi der BVB, der das macht. Ich könnte mir vorstellen, dass bei anderen Verbünden, dass es da natürlich auch Projektgruppen gibt, die sich damit beschäftigen und vielleicht aus dem Kontext, dass jemand dabei ist, der das vielleicht gleich bei der Vertragsgestaltung einfach berücksichtigt, sodass dass es nicht ein Haus für sich selber machen muss, sondern dass man das über den Verbund quasi dann angeht. Also wenn man denn über den Verbund geht. Leipzig ist ja allein, aber. Oder ihr seid selber quasi dafür zuständig, seid ja auch groß. Aber ich glaube, so für die anderen wäre wahrscheinlich der Weg über die Verbundzentrale der einfachste.
Ja, also momentan ist es ja bei uns in Leipzig so, dass wir da ein bisschen eigenständig sind, aber ich glaube, perspektivisch war da auch was mit dem BSZ geplant. Und ja, also wie gesagt, das nächste Meeting wäre jetzt am 21. Oktober, 17 Uhr. Und wer daran teilnehmen will, der kann teilnehmen. Wer eine Termineinladung braucht, müsste sich an die Sharon Markus wenden. Das ist ja die Convenerin von der internationalen Gruppe der Reporting SIG und die sendet dann die Einladung zu. Es gibt hier so ein laufendes Protokoll, das habe ich verlinkt. Kann jeder schon auch reinschauen, wenn er möchte, was da bis jetzt so gesprochen wurde. Aber wir müssen halt schauen, dass wir unsere Interessen, die wir da haben, auch mit einbringen. Schaue ich mal. Ich würde jetzt vielleicht an dich übergeben, Steffen, für die folgenden Themen. Weil die hatten wir ja das letzte Mal besprochen. Ich glaube, das hier mit diesen Ausleitzähler, das war, glaube ich, jetzt so, dass war das die schwedische Nationalbibliothek? Ich glaube, ja, die haben die Anforderungen schon formuliert für den Zähler, für die Ausleihe am ITAM. Und das soll dann schon irgendwann kommen. Also das ist schon in Planung. Das war ja bei uns in Diskussionen und ich hatte da jetzt nochmal nachgefragt und es ist tatsächlich so, das ist eine Anforderung, die schon auf dem Weg ist.
Vielen Dank, Stefan. Genau, bei euch im Haus war ja jemand, der sich mit dem Thema schon beschäftigt und der hat dann gesagt, dass die Schweden sind dafür gerade zuständig oder haben sich das geschnappt.
User-Aktivität. Oh ja. Muss ich selbst reinschauen. Was war denn das?
Wird der Zähler dann in der Folio-Datenbank, also in der Software initiiert oder auf dem Reporting-Seite?
Es wird in der Folio-Datenbank sein.
Okay, gut.
Also
Dann
am
müsste
Datensatz, ne?
Ich glaube, Stefan, das kannst du auch besser erklären. Es gibt auch das Protokoll in Folio, das Ausleihprotokoll. Da sind die Ausleihzahlen quasi pro Ausleihvorgang einzeln aufgeschlüsselt. Und die Benutzer wollen halt nicht immer dieses Ausleihprotokoll durchgehen, sondern wollen halt in einem Medium schon sehen, wie oft das ausgeliehen wurde. Und deshalb war die Frage, ob man diesen Zähler realisieren kann. Das ist jetzt im Bibliothekssystem auch schon vorhanden, im Alster bei einigen. Genau. Und das sollte dann später quasi in Folio direkt kommen, dass man vielleicht auf eine Drittsoftware verzichtet und quasi.
Das ist auch aus verschiedenen Gründen notwendig, ja. Es war eigentlich auch, was die Berechtigungen betrifft für die Datenansicht. Das heißt, es wird ja dann auch über die Berechtigungen gesteuert, wer hat auf was Zugriff. Und zum Beispiel jemand aus der Erwerbungsabteilung hat keinen Zugriff auf die Ausleihprotokolle. Und wenn ich aber in der Erwerbung zum Beispiel diese Zahl brauche als quantitative Metrik für Entscheidungen, dann ja, dann muss irgendwo die Zahl herkommen. Ne? Und jetzt geht das nur über einen Report und ja, ich ist halt kein großes Ding, da jetzt so eine Zahl hinzubringen. Ist bloß die Frage, wie da gezählt wird. Ne? Und das haben wir auch nochmal auf den Weg gebracht. Das wird ganz unterschiedlich gehandhabt in den Systemen. Entweder ist es die Ausleihe nur. Und manchmal zählen aber auch noch die Verlängerungen mit rein. Das heißt, manchmal ist es eine Summe, manchmal ist es getrennt. Das steht noch aus. Deswegen ist dieses Ticket auch noch auf Entwurf. Und da kommen wir auch schon hier zu diesem nächsten Thema mit diesen User-Aktivitäten. Wir haben, und das wird Sie vielleicht auch, also dich vielleicht auch interessieren. Es gibt ja den Umstand, dass zum Beispiel auch an großen Universitäten Accounts auch gelöscht werden. Mit jährlichen Intervall und weil die Leute nicht mehr da sind, ja, und dann werden die Daten nicht mehr vorenthalten, aber man möchte dennoch zu Statistikzwecken wissen, wie viel aktive Nutzende hatte denn die Einrichtung? Und wenn ich diesen Report jetzt erstelle und die Accounts sind nicht mehr da, dann fallen da ganz schnell mal Zahlen weg in einer Größenordnung, gerade bei Universitäten, dass die ganze Statistik auch verzerren könnte. Und deswegen haben wir jetzt so eine Anforderung oder sind gerade dabei, die Anforderung zu erstellen, wo man sagt, man kann die Aktivitäten in der Datenbank sehen. Wie viele Nutzende waren denn aktiv? Deutsche Bibliotheksstatistik unter anderem und das ist jetzt so die Frage, wie man das am besten gestaltet. Ne? Entweder, das sind jetzt hier so Vorschläge, man erstellt so eine separate Tabelle in diesem Schema von Users, dass man sagt, da gibt es noch eine Tabelle Aktivitäten und da wird dann halt aufgelistet, ja, so eine Pseudo-UUID, die dann verknüpft ist halt, oder man macht es halt doch extra, wo man dann sagt, in dem Jahr war folgende Nutzergruppe jetzt tätig, oder man macht das über so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Relationstabelle, dass man das dann auch, je nachdem, wie man die Daten braucht, auch von links oder von rechts aus lesen kann. Ne? Sind wir wieder auch beim Thema Datenschutz, müssen wir sehen, ob das so hinhaut, ne, mit diesem Konzept.
Möchte man denn da wissen, ob zum Beispiel die Mathematiker gelegentlich die Fachbereichsbibliothek der Philosophen besuchen und sich dort Dinge ausleihen? Oder geht es nur darum, wie viele Nutzer dann die Fachbereichsbibliothek nutzen?
Wenn ich mich recht entsinne, war das bei der Deutschen Bibliotheksstatistik so formuliert, wie viele physische Einheiten Also hat jemand in einem Jahr, in diesem Berichtsjahr, eine physische Einheit ausgeliehen, dann gilt er als aktiv. So ist das definiert. Aber tatsächlich könnte man jetzt das Ganze weiterspinnen, indem man sagt, man möchte noch Data Mining machen und sagen, welcher Bestandsbereich wurde denn ausgeliehen. Ja, das könnte man sich jetzt hier im Zuge der Anforderungserhebung vielleicht auch noch mal überlegen, ja, Steffen.
Ich glaube, man muss sich den ganzen Prozess mal anschauen. Also wir sind in Bamberg jetzt gerade dabei, das Folio einzuführen. Und wir kriegen aus unserer zentralen Verwaltung, aus den HIS-Systemen, natürlich dann die Daten, also die Nutzerdaten. Das ist ein wesentliches Element. Also ein Student schreibt sich ein. Dann soll er ins IDM, er soll einen Rechenzentrums-Account bekommen, er soll eine E-Mail-Adresse bekommen. Und in diesem Zug muss es natürlich schon in Folio rein, weil er soll natürlich einen Bibliotheksaccount bekommen. Das ist, glaube ich, das allererste. Und dann, da gibt es halt jetzt schon verschiedene Methoden, wie man das macht. LDAP-Anbindung einmal oder täglich eine CSV-Datei fürs Einspielen des Nutzers. So, das ist der erste Prozesspunkt, wie was ins System reinkommt. Das impliziert aber auch das Rausfliegen, weil wenn eine Person dann nicht mehr in diesem Datenaustausch drin ist, ist er ja weg. Also ein Student, exmatrikuliert, verlässt die Uni. So, und dann ist halt die Frage der Bibliothek oder es ist die Frage für die Bibliothek, ob der Nutzer aus dem Bibliothekssystem dann wirklich gleich weg ist, weil es ist schon eine Frage, ob dieser Nutzer nicht dann, also wir haben externe Nutzer und jemand, der exmatrikuliert ist, kann die Bibliothek ja doch nutzen. Und dann ist es die Frage, ob man vielleicht eine andere Benutzergruppe zuweist. Also ich muss diesen Menschen anschreiben, du bist jetzt exmatrikuliert, du bist nicht mehr beschäftigt, aber willst du Nutzer der Bibliothek bleiben? Und dann sagt er, ja, möchte ich, dann kriegt er einen anderen Ausweis. Oder er muss nochmal, ja, er hat auch weniger Rechte, darüber muss man ihm aufklären. Das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, man könnte das auch so machen, dass man sagt, okay, ich habe eine Benutzergruppe ausgeschieden, ich frage nach. Bis der sich entschieden hat, bleibt er da drin. Oder er bleibt da drin, bis wir diese Statistikauswertung gemacht haben. Zumindest so lange muss er da drin bleiben. Und das hat dann mit diesem IDM-Austausch quasi nichts zu tun. Also ich frage mich, ob man das quasi wirklich technisch so machen muss, wie wir es da aufgezeigt haben, oder ob wir es auch mit Benutzergruppen und einem anderen Prozess quasi hinbekommen. Weil irgendwann muss er dann gelöscht werden. Also man muss sich ja seine Löschfristen vielleicht intelligent setzen und sagt, okay, ich lösche halt nur, wenn ich die Bibliotheksstatistik einmal im Jahr gemacht habe, danach lösche ich den. Wenn ich das beim Datenschutz durchkriege, ist das Problem erledigt. Brauche ich keine technischen Änderungen am Datenmodell. Also irgendwie so eine Kombination aus Prozess und Datenschutz.
Ja, also das kann auch sehr unterschiedlich aussehen, ne? Und dann ist es halt, es gibt ja auch zum Beispiel Einrichtungen, die haben sowas wie Konto ist inaktiv und wenn es inaktiv ist, wird es dann nach 30 Tagen automatisch gelöscht, ne? Das gibt es ja auch schon. Und diese Zahlen will man ja aber trotzdem haben. Das heißt, wir müssen hier irgendwie einen Weg finden, der dann so ein bisschen, ja, so ein Kompromiss oder, ne, auf einen Nenner sozusagen das Ganze bringt. Und vielleicht, das schaffen wir auch nicht heute, hier diese Anforderungen zu finalisieren, aber vielleicht schaut sich das auch jeder nochmal an, dieses Diagramm, was wir hier haben. Und es gibt ja hier auch die Möglichkeit, das Ganze zu kommentieren. So dass wir vielleicht bei einem der nächsten Meetings das durchsprechen als Hauptthema des Tages und das dann entsprechend abschließen, die Anforderungen. Und ja, und dann übergeben wir das an den Product Owner von Users und er kann das dann auch noch mal durchsehen und dann seine Meinung dazu sagen.
Ja, dann noch eine Rückfrage. Warum müssen wir das an den Product Owner von Users schicken? Wäre nicht der Weg, dass wir das erstmal an die deutsche Gruppe Benutzung schicken? die ja quasi auch die Users quasi, also ich verorte Nutzer und Nutzerinnen in der Benutzung. Also Nutzer benutzen die Bibliothek. Die Benutzung in Deutschland regelt, wie die Benutzer die Bibliothek nutzen. Ich würde mal fragen, wie stellt sich denn die Benutzung das vor? Also wir könnten natürlich die deutsche Benutzung überspringen und gleich an den Product Owner gehen. Ich frage nur, ob das geschickt ist, die Benutzung quasi noch mitzunehmen, weil
Naja,
das Management liegt ja dort.
also ich hatte mit der Lisa Perschenmeier gesprochen. Und da das alles so ein bisschen im Hintergrund läuft, also man sieht das ja auch nicht im UI. Und es ist rein bloß von der Datenhaltung und fürs Reporting interessant. Jetzt, also klar, wir können das vorstellen in der D-Ausleihe und sagen, was wir da vorhaben, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die was zu der Anforderung beitragen können. Also klar, wir können es weitergeben. Aber ja, okay, dann geben wir es nochmal weiter, oder? So habe ich das jetzt rausgehört.
Ich glaube, so wie du es gesagt hast, wir machen einen gemeinsamen Termin, machen das final fertig und können es an die AD-Ausleihe und auch an den anderen direkt weitergeben, wie wir es wollen. Also spricht ja auch nichts dagegen, Stefan, das fertig zu machen.
Ich glaube, also ich finde es auch nicht schlecht, wenn man das weitergibt noch an die Benutzung mit dem bespricht, wenn es dann zum Beispiel auch darauf ankommt, wie man mit der Löschung umgeht. Also gerade, ob man die dann eben erstmal woanders vorhin schieben muss oder ob man da irgendwas Bestimmtes beachten muss, was die dann dazu vielleicht noch sagen. Ob das jetzt komplett ungünstig ist oder ob das gut in den Workflow eingebaut werden kann oder so.
Okay.
Ist
Ja.
da das Jahr eigentlich so die einzige Periode von Interesse oder hat man ist die Frage nach Quartalen oder Monaten auch sinnvoll? Also
Also,
Useraktivität pro Semester oder sowas?
bei der DBS nicht, aber wenn es jetzt da andere Anforderungen gibt.
Kommt dann vielleicht auch auf die Bibliothek drauf an, ob die sowas benötigen. Aber vielleicht reicht es denen dann auch, wenn man da einfach dann halbjährlich oder sowas einfach eine Statistik vielleicht machen kann. Weiß nicht. Also ich kenne bei uns niemanden, der irgendwie so spezielle Statistiken jetzt für ein Semester anfertigt.
Also ja, so eine Art Sequenzreport, ne? Es wäre das ja dann. Also, dass man sagt, ich will jetzt das nach Monaten haben, die Aktivitäten. Ne? Das ist so ein Thema, das hatte man jetzt bis jetzt noch nicht in der Reporting-SIG besprochen, aber der Wunsch kam schon bei einigen auf und da müssen natürlich die Daten dafür da sein, ja. Bei der Data Warehouse-Lösung wäre es möglich, das rauszubekommen, aber jetzt nicht so per Grundeinstellung, wie es bis jetzt ist.
Es gibt auch eine Data Warehouse-Gruppe. Oh, die kenne ich noch nicht.
Ach so, ja, dieses MetaDB, diese Software, das ist ein Data
Ach
Warehouse.
so,
Ja,
die Kollegen kenne
genau. Und da kann man solche, nennt sich Historic Table, machen. Also das heißt, du
ich.
machst so Datenabbilder. Wenn sich jetzt ein Record sozusagen ändert, dann geht das über in so eine historische Tabelle. Und man könnte dann anhand der Metadaten für den Rekord sozusagen sagen, von bis auf diese UUID beschränkt pro Monat. Ja, also würde ich jetzt so sagen, aber dass man es jetzt generell sagt für den Zeitraum, das gibt es bis jetzt nicht. Aber das könnte man ja mit einfließen lassen. So ein Zeitstempel der Aktivität. Also wenn ich jetzt hier sage, ich mache jetzt hier die Aktivität, dann könnte ich ja auch sagen, zum Beispiel, das wäre ja diese Variante hier, die zweite. Ich führe einfach alle Aktivitäten auf, die es gab. Ja, so praktisch wie ein zweiter Circulation Block, kann man sich das vorstellen. Ja, oder ja, also das ist ein Vorschlag, wie man es lösen könnte. Wir könnten auch sagen, Circulations Lock bräuchte jetzt noch eine Erweiterung, dass man sagt, da gibt es jetzt hier eine Pseudonymisierung von einem User-ID, weil die User-ID fliegt ja weg bei den Circulation Locks. Deswegen ist ja dieser Anspruch hier entstanden mit diesen Ausleitzahlen und so weiter. Und man zählt es dann darüber. Dann hätte man auch den Zeitpunkt, wann die Aktivität stattfand. Okay, da müssen wir alle noch mal in uns gehen, was wir da genau brauchen. Ja. Also ich würde jetzt wirklich vorschlagen, wir schauen jeder da noch mal rein in Ruhe und besprechen das dann tatsächlich beim nächsten Termin. So. Der nächste Punkt, Jira-Tickets für DBS. Da gab es ja die Nachfrage, wo sind denn die überhaupt im Jira? Also ich kann es nachvollziehen, das Jira von Folio ist wirklich unübersichtlich. Und wenn man jetzt nicht weiß, wie da die Sachen alle verknüpft sind, dann findet man das einfach auch gar nicht. Ne? Und ich habe hier diesen Link mal hinterlegt zum Jira-Ticket. Es gibt also ein Projekt Reporting im Jira von Folio. Und unterhalb des Projekts haben wir ein Epic erstellt. Also so ein Epic kann man sich so vorstellen wie so eine Sammlung von Tickets, die jetzt da dranhängen. Und was wir gemacht haben, wir haben eben eine kleine Beschreibung gemacht. Und daran, an diesem Ticket hängen jetzt diese ganzen DBS-Nummern dran, die zu erfüllen sind. Manches davon werden wir vielleicht auch gar nicht machen können mit Folio. Dann heißt es halt, in dem Ticket ist nicht machbar mit Folio, sondern die Daten müssen woanders herkommen. Aber sei es drum, wir haben jetzt erstmal hier diese ganzen Nummern aufgelistet. Und die Tickets können dann entsprechend auch bearbeitet werden. Ja, also ich habe zum Beispiel hier schon mal eins genommen, das ist jetzt schon in Bearbeitung. Und dann müssen wir uns halt überlegen, wie wir da rangehen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir ein Repository anlegen wollen, wo wir auch diverse Reports dann hinterlegen, sodass die dann auch gemeinschaftlich genutzt werden können. Mit entsprechender Einstellung von Parametern, die dann natürlich von der Einrichtung abhängen. Aber dass man sozusagen nicht jeder das Rad neu erfinden muss beim Reporting und das hier auch nachnutzen kann. Das dazu,
Gibt es
ja.
für diese Tickets zur Bibliotheksstatistik eine Schätzung, wann die alle abgearbeitet sind? Beziehungsweise wann so die nicht, ne?
Also,
Mehr als ein Jahr?
wir sind so ein bisschen frohen Mutes da dran gegangen und haben gesagt, ja, jetzt haben wir die Tickets, jetzt können wir loslegen und die Schritt für Schritt abarbeiten. Und dann stellte sich heraus, naja, Moment, uns fehlen hier ein paar Daten innerhalb der Folio-Datenbank. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen hier in der Gruppe diese ganzen Anforderungen sammeln, die uns fehlen, um das zu machen. Und wenn uns was fehlt, wie zum Beispiel solche Ausleitzähler, dann tun wir diese Anforderungen hier beschreiben und dann geben wir das in die Fachgruppen weiter. Steffen?
Also ich kann dann nur sagen, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also wann liefert man für die DBS die Zahlen ab, wenn man live gegangen ist mit Folio? Dann auch, wenn man mit allen Modulen live gegangen ist. Und ich kann das jetzt nur aus Bamberg sagen, wir gehen erst nächstes Jahr live mit Folio. Und dann müssen Sie die DBS quasi zu Jahresanfang des Folgejahres machen. Also ich kann Ihnen sagen, in Bamberg spielt es erstmals eine Rolle Januar 2027. Das ist quasi die DBS für 2026. Und diejenigen, die bisher umgestiegen in Bayern, die waren immer so halbjährlich, so März, April, Mai oder sagen wir August, September. Sie haben also in einem Jahr mit zwei Systemen gearbeitet. Und die Kollegen, die das gemacht haben, haben in dem Jahr auf die DBS verzichtet. Also ist es halt immer die Frage, wie lange dauert es denn, bis die Häuser umgestiegen sind? Und wenn ich die Daten im System habe, dann kann ich die auch abliefern. Und also bei diesem ganzen Folio-Projekt, wir sind quasi in unterschiedlichen Bundesländern, ist natürlich immer die Frage, wann hat man den Folio komplett implementiert und muss die Zahlen tatsächlich aus Folio abliefern? Und da ist es bei uns in der Reihe, ich glaube, da könnte man mal rumfragen, aber es ist halt unterschiedlich oft soweit. Und deswegen rutscht das Thema Reporting dann natürlich immer ein bisschen hinten an, weil man ja auch noch nicht weiß, läuft die Migration genauso, wie wir es geplant hat, läuft irgendwas anders, gibt es inzwischen neuen Folio-Releases mit neuen Feldern. Wir gucken quasi, dass wir jetzt Sachen in die neuen Folio-Releases reinbringen. Und dann, wenn wir live sind, liefern die Daten an die DBS ab. Also einfach nur, dass sie das einschätzen können, wann erwischt es die Häuser, wenn sie umgestiegen sind. Und jetzt die steigen unterschiedlich um. So ähnlich wie bei Ihnen, Hiss in WOM, da werden auch viele noch das Altsystem haben und noch nicht das Neue oder sie haben es schon, haben es selber im Hosting. Also das sind viele Fragen, die damit quasi verbunden sind. Und deswegen sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen früh dran, aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt schon machen, die Gedanken.
Gut, einerseits, wenn das, also dadurch, dass es ja mehr oder weniger eine Pflichtstatistik ist, also wenn da jetzt mehr Hochschulen wirklich Druck hätten, dann wäre jetzt dieses Treffen wahrscheinlich auch größer in der Teilnehmerzahl. Also es ist dann noch quasi noch übersichtlich, ne?
Ja, klar. Ja, Referenten von Bibliotheksdirektoren. Das könnte auch sein. Also es könnten, das Thema wäre größer und Sie hätten vielleicht nochmal andere Personen drin oder
Ach
das,
so, ja.
das meinte ich damit. Genau.
Ach so, Referenten von Bibliothek, ja.
Das, was wir schon in der Reporting-Gruppe gemacht haben, ist so eine Art Onboarding. Das findet man hier im Menü und das bietet so einen kleinen Einstieg in das ganze Thema Reporting, teilweise auch als Video bei den jeweiligen Terminen. Also wir haben die ganzen Treffen werden immer aufgezeichnet und dann kann man sich das nochmal ansehen von dem jeweiligen Tag. Und hier unten gibt es dann auch die sogenannten Cookbooks. Also da wird dann beschrieben, wie komme ich denn am besten an Daten ran. Zum Beispiel, wenn wir hier ja, Finance betrachten, ne, wenn wir da reinschauen, da gibt es dann hier so ein ja, How-to, nenne ich es jetzt mal, wie ich an die Daten rankomme, wie das am besten gemacht wird. Und damit kann man schon einiges machen. Ja, beim Reporting. Es wäre natürlich schön, wenn wir das schon speziell für die einzelnen Statistikpunkte hätten der DBS. Ja. Aber soweit sind wir leider noch nicht gekommen, weil wir noch sozusagen Daten brauchen, um das wirklich so zu gestalten, wie wir es hätten.
Weil es gerade die Finance-App war, also wo wir quasi gerade dran sind. In Bayern, die ersten Piloten haben es umgesetzt, auch mit HIS-System. Wenn was bezahlt werden muss, dann tun wir das, Also wir legen die Bestellung in Folio an. Die Bestellung wird über Folio verschickt. Irgendwann kommt die Rechnung, die wird in Folio eingearbeitet. Dann wird die Rechnung beglichen. Und die wird natürlich dann, die muss dann an das HIS-System gehen, damit über HIS die Sachen rausgehen. Also da ist, also wenn Sie die Bayerische Verbundzentrale, die haben Skripte, wie wir mit HIS quasi die Sachen austauschen, dass wir ihnen die Rechnungen quasi, die Beträge nennen, die Rechnungsposten, dass sie das quasi bekommen für das Haushaltssystem und dass das verarbeitet wird. Das ist natürlich immer so hochschulspezifisch. Wie arbeiten die Kollegen jetzt? Also unsere Uni in Bamberg, die hatte bis jetzt noch, oder die hat noch selbst gehostet, steigt aber auf HIS in Bonn um. So, ist HIS in Bonn dann selbst gehostet oder liegt es bei Ihnen in der Zentrale? Solange es selbst gehostet ist, muss ich natürlich mit der Verwaltung sprechen, wie sie die Daten haben möchte, damit es in HIS eingespielt wird. Und wenn das in HIS in Bonn ist, bei Ihnen quasi, dann müsste ich mit Ihnen sprechen, wie wollen Sie die Daten quasi bekommen, damit es eingespielt wird in das HIS-System für die Bamberger. Also das sind so Punkte, das liegt natürlich jetzt außerhalb vom Reporting. Aber ich glaube, das wäre so ein typischer Use Case, wie man mit dem HIS-System quasi umgeht. Also das wäre zumindest für Bibliotheken, Rechnungen bezahlen wäre, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema, genauso wie Nutzerdaten bekommen. Nutzerdatensynchronisation ist genauso wichtig. Und damit Sie die Publikation bekommen für das Modul FIS in HIS in Bonn, das ist bestimmt auch ein super Punkt. Genau. Aber wir
Aber
unterstützen meistens über das Reporting. Und dann geht es eben darum, wie wir die Daten auswerten, die in Folio quasi drin sind. Ja.
Ich versuche mal zu beantworten, ohne komplett zu kapern. Das total integrierte Szenario wäre ja quasi, also es gibt diesen Ausleihvorgang in Folio, für den wird dann, weil überfällig, irgendwann die Rechnung, also die Überfälligkeit festgestellt und halt eben der Grund, es gibt, wird die Rechnung geschrieben. Das geht dann halt eben in das relevante Finanzsystem. Das Finanzsystem verschickt die Rechnung oder weiß, die Rechnung ist verschickt worden und holt dann halt eben auch über das entsprechende Kassensystem den Buchungsstand ein. Gleichzeitig geht das ins Campus-Management-System, wo der Studierende oder der Ausleihende dann sieht, Mensch, ich habe da noch eine Rechnung offen, die ich bezahlen muss. Und dass das dann entweder über das Bibliothekssystem gespielt wird oder über das Finanzsystem. Und dann wäre die Frage, gibt es also, dass die Bibliothek dann gerne wissen möchte, wie viele ausstehende Forderungen von welchem Typ sie so hat, also sprich, was ist alles noch nicht bezahlt worden. Das finde ich, ist, denke ich, also ist, denke ich, offensichtlich, also erklärt sich mir ziemlich gut. Frage wäre halt nur noch, gibt es Nutzer im Campus-Management-System, also zum Beispiel eine Institutsleitung oder eine Fachbereichsleitung, die Ausleihzahlen zu ihrer Fachbereichsbibliothek sehen möchte oder solche Fälligkeitsdaten? Das ein Use Case wäre. Oder ob sie da von vornherein sagen, nee, das kann durchaus über das Bibliothekssystem dann abgefrühstückt werden.
Vielleicht nur ganz kurz ergänzend. Ich hatte von Bestellungen gesprochen, und zwar Buchbestellungen, wenn wir neue Bücher kaufen.
Ach so, okay.
Also erwerben, also Bucherwerbungen. Da müssen wir ja auch Rechnungen bezahlen, genau, Datenbanken und sowas. Das, was Sie meinten, wäre diese Mahngeschichte. Da gibt es auch Foliogruppen, die sich damit beschäftigen, wie der Workflow aussieht. Bei den Folien gibt es quasi die Mahn-App, wenigstens in Deutschland, beziehungsweise in allen Bundesländern außer in Bayern, weil da gelten Pauschalmahnungen und da spielt die Staatsoberkasse mit. Da werden die Rechnungen quasi an die Staatsoberkasse quasi bezahlt. Also man muss das quasi nach Bundesland sehen, aber das ist ein total relevanter Use Case, den Sie genannt haben. Ich habe den jetzt nicht erwähnt. Ich hatte tatsächlich die Buchbestellungen und die Rechnungen für Bücher und Medien gemeint oder E-Books. Und Sie meinten quasi die NutzerInnen, die Mahn- oder Säumnisgebühren bezahlen müssen. Und genau, das ist auch ein komplett relevanter Use Case an der Stelle.
Also inklusive auch Fachbereichsleitung mit einer gewissen Verantwortung für die Fachbereichsbibliothek will halt sehen, wie viele Bestellungen sind jetzt gerade oder wie viele Anschaffungen sind gerade im Zulauf und werden wann erwartet. dass man da auch über ein gewisses dezentrales Reporting Einblick kriegt. Gut.
Tatsächlich könnte da interessant sein, die internationale Gruppe beschäftigt sich da auch sehr viel mit den Dashboards. Ich weiß, dass die in Stanford ganz viel damit arbeiten, solche Übersichten zu generieren. Ja, und jetzt muss ich bloß mal schauen. Ich glaube, der Arthur Aguilera oder so ähnlich heißt er. Der ist dort mitverantwortlich und der hat unter anderem solche Übersichten erstellt für Bestellungen und weiß auch, wie man da solche Reports schreibt, damit man da solche Dashboards erstellen kann, um zu sehen, was ist jetzt schon gebunden an Mitteln und wie viel habe ich noch zur Verfügung. Und der hat das dann auch grafisch aufbereitet. Also wenn da Interesse besteht des fachlichen Austauschs, kann ich es nur empfehlen, sich an ihn zu wenden. Weil er da einfach auch viel mehr jetzt schon erarbeitet hat und auch schon präsentiert hat.
Wie ist der Nachname von dem Kollegen?
Dann ich schau mal nach, wie der heißt nochmal mit Nachnamen. Hier habe ich ihn. Ich schreibe es mal dann in den Chat. Genau.
Danke.
Herr Pfalziger, vielleicht eine Frage. Wenn wir in Bayern diese Foliosysteme jetzt einführen und quasi diese Verbindungen zur HIS ja quasi implizit schon haben oder machen jetzt nach und nach, sei es jetzt bei der Nutzerdatensynchronisation oder bei den Mahnungen bin ich jetzt noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, ja, dass die Rechnungsbeträge quasi ans HIS-System gemeldet werden, also Rechnungen für Buchbestellungen. Die Rechnungen werden dann von der Kostenstelle in HIS quasi überwiesen, ne, an den jeweiligen Lieferanten. Das implementieren wir ja live quasi, dass man so Use Cases, die ein Verbund hat, ihnen vielleicht auch mal meldet mit der HIS AG. Ist das relevant oder wahrscheinlich läuft ja schon einiges zusammen mit der HIS, von dem Sie noch gar nicht genau wissen, dass es läuft.
Das Bamberg-Uni, ne?
Genau. Also wir haben es jetzt noch nicht umgesetzt, aber wir haben jetzt das erste Testsystem und haben jetzt nächste Woche das erste Gespräch mit der zuständigen Kollegin, die HIS in Bamberg quasi betreut.
Ist das Frau Sickerkote?
Nee, das war vorher der Herr Bär, der ist jetzt in den Ruhestand gegangen und seine Kollegin, die Frau. Ach, Moment, ich suche es gerade mal raus.
Weil es nämlich dadurch, dass wir halt eben so relativ viel machen und dann noch relativ viele Softwareprodukte haben, es ist da halt jetzt nicht immer gleiches.
In Bamberg.
Wie bitte?
Aus Stahl.
Stahl.
Genau, aber das wird auch unterschiedlich sein. Die Abteilung, mit der wir das machen, die hat auch 20 Personen insgesamt. Genau. Wir können ja mal im Austausch bleiben, was wir quasi mit
Ja.
der einfach machen. Genau.
Genau. Also ich suche auch auf Folio-Seite nochmal einen Ansprechpartner, der mir inhaltlich eventuell nochmal ein paar Tipps gibt, was so Use Cases angeht. Also, wenn ich Sie da notieren darf, sehr gerne.
Ja, gerne nicht. Wir finden da schon was zueinander, Herr Pfalziger.
Zu DWS noch kurz. Ich weiß nicht, wo aus welchem Bericht die Info kam, die meine Kollegin vor kurzem hatte, aber die hat geschrieben, für das Berichtsjahr 2025 werden von der Steuerungsgruppe für wissenschaftliche Bibliotheken umfangreiche Änderungen beschlossen. Das heißt, da ändert sich wohl jetzt wieder einiges, was wir dann auch bedenken müssen, wenn nächstes Jahr wieder DBS gemacht wird. Oder eben für das, was wir bisher eben uns notiert haben, dass sich da vielleicht ein bisschen was wegfällt oder dazu kommt oder so.
Ja, kann ja immer sein. Und das deutet, dass wir dann bei den Tickets, die noch nicht erfüllt sind, schauen müssen, ist noch aktuell. Und wenn schon was gemacht wurde in der Zwischenzeit, müssen wir das im Repository dann entsprechend kennzeichnen, ne, mit dem Stand. Und wenn sich dann was ändert, kann man dann in der Historie von dem Repository ja immer hin und her springen zu der Version, die man gerade braucht. Ja, zu dem Repository, glaube ich, ja, ich muss, glaube ich, nicht viel sagen, wie so ein Repository funktioniert. Aber was wir da eben uns überlegen müssten, auch mit der Struktur des Repositories, wie wir da rangehen wollen, wie wir das gestalten wollen, dass es für alle auch nutzbar ist. Ja, ich meine, da auch mit einem gewissen Blick hin zur Automatisierung, ja, wenn ich das einbinde, das Repository in irgendeiner Software, zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte alle SQL-Anweisungen jetzt auslesen, ja, zu einer DBS. Oder ich möchte das jetzt gegliedert haben nach der DBS-Nummer vielleicht. Also wie gehen wir da jetzt ran? Ne? Das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn sich da jeder nochmal so seine Meinung dazu bildet. Gerade auch so, was für Programme da vielleicht genutzt werden im eigenen Haus, was da günstig wäre, welche Herangehensweise. So dass wir das dann auch so langsam angehen können. Also wir haben schon eine kleine Gruppe, die sich um das Repository kümmert. Die Zuständigkeit ist schon geklärt. Es kann aus dieser Perspektive gesehen losgelegt werden. Also wer etwas hat, was dort abgelegt werden kann, das kann schon passieren. Aber ich denke mal, das wird jetzt noch nicht der Fall sein. Und wir können uns erstmal mit der Struktur auch befassen, wie das aussehen soll. Und ich denke mal, also wir haben ja schon ein paar Sachen, wo man sagt, das könnte man schon mal angehen. Das können dann so die ersten Reports sein, die wir da hinterlegen. Und dann werden wir sehen, wie gut das klappt. Und ansonsten sind wir da ja frei in der Gestaltung. Dieses Repository ist eins unter der Organisation Deutschland gefasst. Also wenn wir uns das mal anschauen, ja, das geht dahin. Dann sieht man hier, das ist Folio Deutschland, so eine Organisation, die da erstellt wurde. Und unterhalb dessen kommen dann diese ganzen Repositories von den deutschen Gruppen. Und unser Repository ist dann halt eines davon. Ist wie gesagt noch ziemlich leer, aber so die grundlegendsten Sachen sind da. Es ist unter dieser Apache-Lizenz, ja, ist also völlig frei zu verwenden, auch in kommerziellen Produkten dann. Da gibt es also dann keine Probleme. Nochmal nachfragen, Steffen, das war woher gekommen jetzt diese Dokumentation?
Also ich glaube, wir sind ja alle unterschiedlich unterwegs. Das heißt, wir haben Folio live laufen, also noch nicht alle, aber einige oder es werden immer mehr. Und da ist eben die Frage, ob man das irgendwie ein bisschen klassifizieren kann. Also der eine hat Folio, aber sicher ohne MetaDB. Das betrifft wahrscheinlich viele. Oder ist mit Folio live. Und er hat Zugriff auf die Folio-Datenbank selbst, wird auch ohne MetaDB. Oder er ist mit Folio Live, hat keinen Zugriff auf die Datenbank von Folio selbst, Also einfach nur, in welcher Situation wir uns befinden. Also ich meine, jetzt wir in Bamberg, wir gehen jetzt mit Folio live, aber kein Zugriff auf die Datenbank von Folio selbst, weil es aus Sicherheitsgründen so quasi implementiert wurde. Es macht nur die Verbundzentrale. Wir haben auch keine MetaDB. Also kommen für mich halt bestimmte Werkzeuge quasi in Betracht. Und jetzt muss man sich halt mal selber fragen, okay, ich habe Folio, komme ich auf die Datenbank, habe ich eine MetaDB? Genau, ich habe ja wieder andere Bedürfnisse. Also wir sind ja ein bisschen unterschiedlich quasi unterwegs an der Stelle. Das Gemeinsame ist Folio, nur die Frage, was halt dann?
Nee. Ja, das kann ja auch helfen, dann, wenn wir jetzt hier zu dieser Struktur vom Repository kommen, dass wir dann sagen, welche Anforderungen haben wir denn bei der Datenbankabfrage? Auf welchen Weg komme ich denn an die Daten? Ist das über die API? Ist das über AD-Lite? Ist das über MetaDB? Man kann es ja auch danach strukturieren. Ne? Und dann habe ich eben Anweisungen für MetaDB. Dann habe ich Anweisungen für die API. Dass ich sage, okay, ich brauche jetzt hier die und die Daten. Wie komme ich denn über die API da dran? Ja, das wäre ja auch was Schönes.
Die Frage ist, also ich meine es auch ein bisschen anders. Ich meine, wenn wir jetzt unter uns, wenn sich jeder mal ein bisschen selber einordnet, wir vielleicht ein paar Kandidaten, die Folio Datenbankabfragen quasi selber schreiben können und andere können es einfach nicht. Also ich meine auch, selbst wenn ich es jetzt theoretisch könnte, ich kann es nicht praktisch ausprobieren. Also da habe ich das Problem quasi nicht. Ich denke nicht über die Datenbankabfrage nach. Wenn ich jetzt keine MetaDB kriege, denke ich auch nicht über die MetaDB nach. Und wenn ich die API sehe, dann probiere ich es vielleicht einmal über die API, merke, dass die Laufzeit überhaupt nicht passt und streiche dann die API. Dann überlege ich mir noch was anderes. Aber dadurch, dass wir halt nicht gleich sind, könnten wir uns vielleicht ein bisschen aufteilen und ein bisschen strukturieren und sagen, okay, zwei, drei Häuser oder Einrichtungen oder Verbünde kommen auf Folio, können dort Datenbank abfragen, dann könnten die den Teil machen. Anderen wollen MetaDB, machen dann MetaDB, die anderen machen LDB-Lite. Genau, sowas in der Art, dass man sich das ein bisschen clustert und vielleicht, du hast dem Herrn Rüdiger Pfalziger ja auch die Folien gezeigt, dass man das irgendwie, dass man sich selbst auch ein bisschen einordnet, bevor man sich was zum Reporting überlegt.
Ja klar, wir werden irgendwann dazu übergehen, so Kleinstgruppen zu bilden, die dann diese Queries bearbeiten. Und wenn dann klar ist, okay, die einen haben halt Zugriff über diesen Weg und die anderen über den Weg, dann können die sich natürlich zusammenschließen, ne, bei der Erstellung. Auch was das Review betrifft, es wird ja so sein, dass diese ganzen Sachen, die ins Repository kommen, mindestens von einer Person, besser von zwei Personen per Review-Verfahren abgenommen werden. Also das ist so ein Workflow, den haben wir auch in der internationalen Gruppe. Da müssen mindestens zwei sogar den Report abnehmen, bevor das da an das Repository kommt. Einfach um auch die Qualität der Abfrage sicherzustellen. Weil wir haben festgestellt, also das Ergebnis, ja, was sagt das jetzt aus, ne? Ist das jetzt überhaupt richtig so, wie ich die Abfrage erstellt habe? Das muss geprüft werden. Gerade was jetzt so diesen Bereich Finance betrifft, da kann man sehr, sehr viel falsch machen, wenn man da irgendwie die Reihenfolge auch durcheinander haut, ne? Das hängt einfach damit zusammen, wie diese Daten strukturiert sind. Und deswegen brauchst du da immer mindestens Vier-Augen-Prinzip, damit das ins Repository dann überhaupt rein kann. Ich würde jetzt vorschlagen, für die Übersicht, wir machen einfach hier so eine Unterseite mit so einer Matrix und dann kann halt in einer Spalte kommt dann die Einrichtung und dann kann man ja die Spalten ergänzen, je nachdem, was man dafür eine Lösung hat. Also ich werde ein paar vorgeben, wo man dann vielleicht sagen kann, ja, nein und wer da jetzt sagt, ich habe noch eine ganz andere Lösung, der kann ja dann noch eine Spalte hinzufügen. Ne? Wollen wir das so machen? Haben wir noch Themen, die wir heute besprechen sollten oder jemand Wünsche für Tutorials, Präsentationen, die wir einplanen sollten?
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, und zwar ist mir beim Sichten der Bibliotheksstatistik aufgefallen, dass man wahrscheinlich die Felder für Art des Inhalts, den Ressourcentyp nutzen möchte, um diese Klassifizierung, wie sie von der Bibliotheksstatistik vorgesehen werden, zu implementieren. Das heißt halt wahrscheinlich, dass das Folio im deutschsprachigen Raum dann auch entsprechend konfiguriert sein muss. Ist das unproblematisch umgesetzt worden oder gibt es da irgendwelche Hürden, die ich jetzt nicht gesehen habe?
Also die werden ja so in diesem Regelwerkskontext für die Katalogisierung IMD-Typen genannt, also Inhaltstyp, Medientyp, Datenträgertyp. Und es gab schon einmal Austausch mit der deutschen Gruppe für Metadaten. Und man war sich dort einig, dass man wie so eine Art Referenz erstellt für die jeweiligen Typen, die man da vergeben kann. Also ein Set an Referenzdaten und diese dann auch über ein Repository bereitstellt, sodass in den Einrichtungen sozusagen, wenn man das nutzt, diese Referenzdaten auch verwendet werden. Also so ist mein Stand.
Ja, die werden auch immer, wenn eine Folio-Instanz aufgesetzt wird, dann werden die eigentlich als eins der ersten immer eingespielt. Also ist von der D-Metadaten auch wirklich, die sind da hinterher in den ganzen Einrichtungen, dass das gemacht wird für alle gleich.
Also könnten wir das so
Ja.
machen, dass in der Folio-Instanz diese Daten vorhanden sind.
Genau, weil das schien mir so eine Voraussetzung zu sein, um da überhaupt irgendwie noch eine Chance zu haben, also vom Inhaltlichen her dann eine Chance zu haben. Die API ist aber bei allen Folio-Instanzen offen, oder? Da gibt es niemanden, der Zugriffsprobleme hat, oder?
Es kann unterschiedlich sein auch.
Echt?
Also, ja, also ich kenne auch einige. Da wurde das auch aus Sicherheitsgründen gesperrt, der Zugriff über die API. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das so einzustellen, dass man zumindest lesenden Zugriff hat. Also.
Ja, man braucht es ja nicht.
Also bei uns wird es beispielsweise auch, also Folio ist aus dem Bibliotheksnetz heraus erreichbar. Also aus dem letztlich kommen Sie da nicht mit dem VPN, also es ist nicht offen im Internet erreichbar. Auch nicht im VPN der Hochschule, sondern es ist im Unternetz der Bibliothek beispielsweise bei uns. Und natürlich könnte man dann eine IP-Freischaltung für ein externes System einrichten, um die Daten abzufragen. Also gegebenenfalls bräuchten Sie halt IP-Freischaltungen für die Schnittstelle, würde ich mindestens sehen. Und wenn man, glaube ich, viele Daten holt, sollte man sich, glaube ich, abstimmen, zu welchen Zeiten man so holt.
Ja, also ich gehe mal schon davon aus, dass das unter Umständen dann etliche Millionen Datensätze werden und etliche Millionen API-Calls. Ein bisschen Pech.
Da sei noch dazu so eine kleine Anmerkung: Diese API-Schnittstelle war eigentlich nie für das Reporting konzipiert. Also, wenn man da vorhat, größere Datenmengen zu extrahieren über die API, dann eher so in
Ja.
Hunderterpaketen. Ne? Also, sonst kracht das System zusammen.
Ja, also man könnte ja vermutlich auch den Weg gehen, dass man dann eigene API-Calls vorschlägt, die dann halt fürs Reporting auch angemessen sind.
Also da gibt es, also es führt jetzt zu weit für die letzten Minuten, aber wenn Sie da noch schauen, es gibt da so einen FQM-Manager. Das ist so ein Modul von Folio. Und das ist eigentlich für Massenbearbeitung gedacht, also so für Stapelverarbeitung. Und da ist es auch möglich, das ist so ein Backend-Modul, größere Datenmengen abzurufen. Also gibt es auch, da ist viel dokumentiert im Wiki, einfach mal schauen.
Danke.
So, ja, müssten wir jetzt bloß noch festlegen, wann wir uns das nächste Mal treffen. Sieht's aus so. Ist ja dann auch Herbst wieder.
Nur kurz zur Info, ich habe den Link mit den neuen DBS-Fragebögen in den
Ah.
Chat reingemacht und auf der DB, also auf der PDF-Version steht auch oben dann, was neu ist, was entfällt und was geänderte Fragen sind.
Vielleicht mal hinzugefügt.
Und vielleicht noch eine Info von Hans. Für den Herrn Peitschicker. Die DBS ist ja was, was lebt. Also wenn man feststellt, dass jetzt im Folio-Kontext was überhaupt nicht funktioniert, ich glaube, man muss das in Zukunft diskutieren. Je mehr Häuser die Software einsetzen, desto mehr Häuser beeinflussen natürlich dann auch die DBS. Das ist ja auch eine deutsche Statistik an der Stelle, die sich von Zeit zu Zeit verändert. Was mir leid tut, mein Name wird falsch angezeigt in Zoom, aber falsch, ja, könnten Sie vielleicht noch, bevor wir zum Ende kommen, vielleicht eine Mailadresse in den Chat posten von sich. Auf den Seiten der HIS-AG findet man, habe ich es leider nicht gefunden an der Stelle und wenn das geht. Dankeschön. Danke.
Aber ich hatte sie richtig gefunden, ne?
Uni Bamberg. Oder was?
Genau. Steffen Illig.
Herr Steffen Illig, Uni Bamberg, genau.
Okay.
So, ich würde jetzt den 13. Oktober vorschlagen. Okay.
Also ich habe keine Zeit, aber dann wäre ich halt wieder im November dabei.
Können auch den 6. machen, das wäre dann in 2 Wochen.
Der wird passen.
Der würde passen. Na,
Ja.
dann machen wir das doch. Also wir haben ja auch das Hauptthema mit dieser Statistik für die User-Aktivität. Dann ist es sehr gut. So. Dann sagen wir das 6. Oktober. Ich würde es mal übernehmen. Das Ganze, weil es ja nicht so viel zu vorzubereiten ist, dann, ja, weil Thema ist ja klar. Schaut sich jeder nochmal an und dann sprechen wir das durch. Ne?
So, rein aus Interesse, nimmt jemand von euch an der WolfCon teil? Da sind ja auch einige Beiträge wieder zum Reporting dieses Jahr.
Virtuell. Ne?
Auch wenn es spät ist.
Ja. Wie sieht es bei den anderen aus, so mit der Teilnahme bei der Wolfcon? Ja. Okay. Herr Pfeilstiger, kennen Sie die Wolfcon?
Name habe ich, glaube ich, irgendwo schon mal gehört, aber ich glaube nicht, dass ich dahin fahren werde. Sonst
Das,
wüsste ich es wahrscheinlich.
also man kann für $75 sich so ein virtuelles Ticket kaufen und dann live teilnehmen oder man wartet dann ein bisschen ab und dann ist das auch bei YouTube irgendwann verfügbar, je nachdem, wie schnell die sind mit dem Hochladen. Ja, aber es ist halt eine internationale Konferenz. Wolf ist sozusagen World Open Library Foundation
Ah.
und dann Con für Konferenz. Und da ist nicht nur Folio dabei, sondern auch alle anderen ja, Softwareprodukte, die unter dieser OLF laufen. Und das, weil es da aber auch so Schnittpunkte gibt, ne? Sagt man macht das jetzt unter einer Konferenz. Da ist zum Beispiel auch Discovery-System mit dabei, mit Viewfind. Aber auch andere Softwareprodukte. Ne? Okay, dann sind wir ein bisschen über der Zeit, es tut mir leid. Aber wir haben unseren Termin und ich sage einfach mal bis dahin.
Genau, bis dann.
Ja.
Tschüss.
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 Tschüss.